Ja, hallo und grüß euch zurück zum Daily Game Podcast. Wir sind wieder für euch am Start und heute dabei habe ich unseren Chefredakteur Markus.
Servus.
Und seine linke, rechte Hand ist der liebe Adnan.
Hallo.
Und mein Name ist Sinan und wir unterhalten uns heute über Sega. Markus, das ist ein Thema, was dir sehr, sehr am Herzen liegt.
Ja, Sega kennt man, oder?
Na, warum liegt mir Sega am Herzen? Ich habe mit Sega Videospiele begonnen. Meine erste Konsole war Mega Drive.
War
Nein.
meine zweite.
Nein, bei mir war es tatsächlich die erste.
Bei
Dann
mir war
war
es auch die erste.
Game Boy. Dann
Habe
der
ich nie
Game
gehabt.
Gear. Game Gear, oh ja, war damals mobil unterwegs viel. Aber der Mega Drive war
Sieht man da
eigentlich.
gar
Wieso?
an, dass du recht viel mobil warst.
Was? Leck mich. Nein, wieso? Nein, das hat man immer mitgehabt, ja. Mein Game Gear habe ich schon bei einer Folge letztens angesprochen, hast immer Buckel-Batterien mitgebracht, dann hast du mobil spielen können. Bei Game Boy war es einfach, da war schwarz-weiß, aber trotzdem war Sega damals war immer intuitiv. 16-Bit war damals das Geilste, was Game hat, ja. Ich stehe dazu.
Was waren deine ersten Spiele am Mega Drive?
Naja, gut, das Standardspiel, Sonic the Hedgehog, das war dabei. Und eigentlich habe ich Spiele gespielt, die was für mein Alter gar nicht entsprechend waren. So Golden Axe, was der, was du mal dumm, Hack and Slay.
Oh, Golden Axe, das war so geil!
Ja, aber das habe ich immer gespielt, was der, wenn keiner geschaut hat, was ich gerade mache oder was. Oder Dune habe ich damals gespielt. Dune 2, erste richtige Echtzeitstrategiespiel, so wie es die Command & Conquer-Fans kennen, habe ich Mega Drive gespielt das erste Mal, ja. Damals heißt der nicht, es haben PC gehabt, meinen ersten PC gekriegt mit 10 oder so, oder? 10, 11. Ja, war 10, 11 muss ich gewesen sein. Ja, das waren die Jahrtausend. Nein, Blödsinn. Entschuldigung.
Ich wollte.
Oder kann ich mal rechnen? Das war 96. 95, 96 habe ich meinen ersten PC bekommen. Ja, und da war Command & Conquer halt dann auch schon irgendwo Teil davon. Ja, aber Dune, Mega Drive, keine Ahnung, wie viele Stunden. Damals hat es da keine so geilen Reports gegeben zum Jahresende wie heute.
Das Golden Axe habe ich auch am Mega Drive gehabt. Das Sonic the Hedgehog 2, das eins habe ich nie gespielt. Aber erinnert ihr euch nur an Streets of Rage?
Natürlich.
Das ist also ein Side-Scroller-Beat'em-up.
Der dritte
Na,
Teil war ein Wahnsinn von dem.
aber meine Liebe zu Zelda ist eigentlich durch Lansdelker gekommen, weil das war ja so ähnlich. Ja? Das war ja, damals war ja Lansdelker, der kleine Nils, das war ja so quasi die Gegengeschichte quasi von Sega gegen The Legend of Zelda. Ja? Und das Spiel, das hat mich so gepackt, genauso wie The Story of Thor, weißt du, wo du die vier Elemente sammeln hast müssen.
Genau.
Das waren damals so Action-Adventures mit so kleinen Rollenspielelementen, die waren legendär damals, ja. Die waren
Genau.
auch gut umgesetzt, ja. Und mein bei Landsteker war halt diese Ansicht, war der Hammer von der Seite so schräg drauf, ja, wo du damals ja gar nicht gewusst hast, wo du hinhüpfst, ja. Das hat ja dann immer, glaube ich, Tomb Raider getoppt später, ja. Also mit den Hüpfeinlagen, wo du gewusst hast, wo du landest. Also.
Meine ersten Spiele beim Mega Drive waren Street Fighter 2, Champion Edition und Tailspin. Das war diese,
Tailspin.
ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das war eine Disney-Serie mit Mowgli, nicht mit Mowgli, sondern mit Baloo, dem Bären, wo der eine Flugzeugfirma gehabt hat und immer
Das
irgendwelche
ist
Sachen
Captain
fliegen.
Baloo und seine tollkühne Crew, nur
Ja,
halt der englische
genau.
Name.
Der englische Name war Tailspin, ja genau, Captain Baloo, genau. Das waren meine ersten zwei Spiele.
Aber bevor wir da jetzt in die Tiefe über die Spiele gehen, ich möchte ein bisschen punkten mit so random wissen, ja. Also, er könnte auch von Wikipedia sein, aber habt ihr gewusst, dass eigentlich Sega gar nicht in Japan gegründet wurde?
Richtig, das haben nämlich zwei Amis haben das gegründet.
Ja, eigentlich, na, drei, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, aber es war auf
Na, es
jeden Fall
waren zwei Amis und das hat ursprünglich Service Games geheißen.
Nein, Standard Games war der erste Name. Standard
Ah,
Games und
stimmt,
dann,
später
ja,
war dann Service Games
Service Games of Japan, ja.
und
Und
das
das
war dann
waren.
Service SE Games GA und das ist dann Sega geworden.
Aber da gibt es ja auch diese geile Doku auf Netflix, dieses Highscore, wo es dann auch siehst, wo der eine Japaner mit Amis jetzt zusammenredet, der was dann quasi die Mega Drive in Amerika groß gemacht hat. Und das war ja auch in Hawaii. Und in Honolulu wurde Sega gegründet, ja, 1940.
Wirklich?
Okay. Ja, das sind so Dinge, die man nicht braucht. Also vielleicht für irgendeine Millionärshow oder so, was die eine Million Frage, hey, wo wurde Sega gegründet?
Ich habe mich tatsächlich auch genau auf das, weil ich lasse heute eher echt zwar schwadronieren zu den Specifics und den Konsolen. Ich habe mich wirklich tatsächlich zur Hintergrundgeschichte von Sega ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Unter anderem diese Gründung dieser zwei Amerikaner. Aber, was vielleicht auch die wenigsten wissen, ebenfalls so eine Millionenshow-Frage war das, Sega hat ursprünglich angefangen mit einarmigen Banditen. Mhm. Die haben ursprünglich keine Videospielkonsolen gemacht, sondern so einarmige Banditen, so Spielautomaten für Lokale und für Bars. Weswegen sich Sega halt relativ schnell dann auch irgendwann mit diesen ganzen Arcade-Automaten ebenfalls einen Weg in so lokale Bars und Kinos gefunden hat. Weil, wie wir uns vielleicht alle erinnern, die meisten Sega-Sachen kennen wir von Arcade-Geschichten, von Automaten, die irgendwo gestanden sind.
Das stimmt.
Bevor Sega tatsächlich einen Sprung auf die Konsole gemacht hat, haben die schon solche Arcade-Maschinen gemacht. Drum sind ja die meisten Sega-Spiele auch bekannt von dieser Automaten-Geschichte.
House of Dead zum Beispiel war eigentlich ein
Arcade. Unter anderem, ja. Und ja, Street Fighter 2, weißt du, das du vorher erwähnt hast, war ja eine Maschine eigentlich. Mit einem Joystick, drei Knöpfe und da bist du dort gestanden und hast der Geld geworfen. Also.
Ja, genau.
Und Sega ist auch heute nur der stärkste Marktvertreter, was Arcade-Maschinen angeht, weil sie das bis heute nicht aufgehört haben, solche Spielautomaten zu bauen.
Nein, das ist schon alles vorbei. Die haben ja schon alles angestellt in Japan.
Ja, aber das ist nur immer, also quasi jeder Spielautomat, wo du hingehst, sind immer nur Sega-Spiele drauf.
Ja, aber die Firma ist ausgekoppelt. Also diese Arcade-Geschichte macht Sega selber nicht mehr.
Das ist zwar, es kommt der Wirtschaftler wieder, ich will gerade Fun Facts droppen.
Ja, trotzdem ist es nicht mehr die gleiche Firma. Ja, es ist nicht die, das ist so mal aufgegliedert worden jetzt, vor 2 Jahren oder was war das? Ist ja egal.
Ja, das stimmt. Aber, da gab es ja dieses Sega Land in Japan mit den ganzen Arcade-Maschinen von Sega. Das haben sie, glaube ich, eingestellt irgendwie.
Du warst ja in Tokio. Ich weiß ja, wenn ich
Tokio.
Ja, deswegen.
Da haben sie es in Covid, nach Covid, glaube ich, jetzt eingestellt, diese ganze Arcade-Bude von Sega. Mhm.
Ja, schade eigentlich. Aber das war halt früher, das wäre so, das wäre so was dein Kind dabei zeigst, wenn es groß ist. Hey, schau mal, das war die Kindheit, ja, deines Vaters und deines Großvaters, ja. Mein Vater hat mir damals erzählt, da hat es damals gegeben, am Land draußen bei uns, ja, diese ganzen, wie sagt man, wo es Tagata kommt und Autodrom, ja, wie heißt das?
Ranamarkt heißt das bei uns.
Ja, genau, sowas. Und da war oft so ein Bus dabei und da waren kleine so Spielautomaten. Und die haben sich alle damals gestritten um diese Space Invaders. Ja, das war das Highlight und Pac-Man. Und wer das können hat, war einfach der Lokal-Hero.
Also. Mir hast das Crazy Taxi nicht mehr ausgebracht. Das ist ja auch ein Sega-Klassiker.
Ja, aber das ist viel später gekommen. Das
Crazy
Taxi war jetzt so, das war jetzt so Dreamcast-Zeiten ein Highlight. Ja, das. Heute hast du das als Mobile-Game, ja, und funktioniert aber auch anscheinend.
Nein, das muss aber eine Konsole.
Ja, es ist eigentlich arg, wenn man sich die Geschichte von Sega anschaut, haben sie doch immer wieder Neuigkeiten bei der Konsole rausgebracht und immer wieder, oder zumindest immer versucht, Innovation beim Gaming voranzutreiben. Man denke dann an den Sega CD zum Beispiel, der ja dann ein Zusatz war beim Mega Drive. Und wir haben dann ja auch Sega Saturn rausgebracht und Dream, eigentlich alles, was mehr in Richtung CDs dann auch schon ging, aber irgendwie, ja, scheitert es dann, glaube ich, einfach an der Qualität der Spiele im Endeffekt, weil dann sich PlayStation und Xbox einfach durchgesetzt haben und Nintendo konnte sich noch halten, aber Sega nicht, oder wie siehst du das, Markus?
Nein, ich glaube nicht, dass an der Qualität der Spiele gelegen hat, ja, ich glaube einfach, dass dieses ganze wie sie mit Hardware inflationär umgegangen sind. Ich glaube, das war ja, weißt du, vorher Sinan gemeint, dass die wirtschaftliche Sicht, wenn ihr alle 1,5 Jahre eine neue Konsole rausbringt, so was ja Sega damals gemacht hat, ja, das kann nicht funktionieren. Ja. Also das merkt man ja jetzt auch bei Nintendo, die ja sehr erfolgreich sind mit der Switch, aber jetzt auch warten mit der Switch 2 oder mit der Nachfolger von der Switch, eben weil sie wissen, die Leute schwenken nicht von heute auf morgen auf ein neues System rüber, ja. Weil du merkst es ja auch, warum bringt man jetzt ist das dritte Jahr bald nach der PS5 noch immer Spiele für die PS4 raus oder Spiele gleichzeitig, so wie das neue God of War Ragnarök, das bringt ja auch für die PS4 raus, weil einfach ein großer Userbase hat. Und das hat Sega halt damals einfach nicht verstanden. Sie haben in Saturn rausgeschossen, wann war das? 94 und der Mega Drive war da erst sie 91 richtig, 90er Jahre erst richtig durchgesetzt. Ja. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Ja. Also Sega hat ja geglaubt, sie müssen mit drei neuen Spielen eine neue Konsole rausbringen. Übertrieben gesagt, ja.
Weil ja, trotzdem haben wir dem 32X-Spiele wie Virtual Fighter zu bedanken oder Virtual Racing. Das waren so die ersten Schritte Richtung Virtual Reality, nicht so, oder?
Es
war nicht wirklich Virtual Reality, also so 3D-Grafik.
Es war die erste 3D-Grafik,
und ich habe ein bisschen Geschichte,
ja. Kleines Veto an der Stelle. Ich habe gerade nämlich nebenbei Wikipedia offen. Natürlich, wo sonst? Schaut man noch. Nintendo steht von der Release-Anzahl und Konsolen Sega nicht wirklich in was nach. Nur halt
naja. Sind aber
alle bei uns in Europa erschienen.
Ja, aber wenn du da anschaust, da gibt es ja die urskurrilen Geschichten auch über Nintendo, was alles nicht gescheitert ist, dieser Virtual Boy.
Dieser Virtual Boy.
Den brauche ich nicht googeln, den weiß ich noch. Der hat sich, keine Ahnung, nie durchgesetzt, wo du diese komische Brille aufsetzen hast müssen und dann alles nur mit roten Stricheln gesehen hast. Diesen Power Glove, diesen super mega geilen Handschuh für die NES. Ich glaube 100.000 Stück verkauft und dann haben alle eingesehen, dass das Ding nicht funktioniert, dass du damit nicht steuern kannst. Also
gar nicht.
Also Nintendo hat auch viel Schrott rausgebracht, wenn man so sagen will.
Ja.
Aber wie gibt es das dann, dass Nintendo trotz ebenso hoher Release-Zahlen und Schrottinvestitionen sich nicht gehalten hat bis heute, aber Sega jetzt nur mehr eine Erinnerung bei uns ist?
Nein, Sega ist keine Erinnerung.
Also sie haben einfach Konsolen aufgehört herzustellen. Also
Sonic,
sie sind dann einfach zur Software gewechselt.
Ja, mein Sega hat Sonic und Nintendo hat halt an Mario. Der hat viel mehr Marken einfach. Ja, wenn's der Link, was auf Zelda, das sind ja auch eine der beliebtesten Videospiele-Charaktere noch immer weltweit. Ja, wenn's da Ranking anschaust, Abfrage magst, ja, was kennen die Kinder, was kennen die Erwachsenen? Es kommen immer mal Nintendo.
Darum sagte ich eben Qualität der Spiele, weil abgesehen von Sonic gab es eigentlich jetzt keine Spieleserie auf Sega, wo du sagen würdest, die hätte noch eine Konsolengeneration gerettet.
Nein, es gab schon große
Golden Titel. Golden Axe gab es oder Streets of Rage, was Sina vorhin gesagt hat, ja. Waren schon sehr erfolgreiche Geschichten, aber.
Naja, Sega war halt immer auch die was Fortsetzungen auch relativ schnell wieder abgeschrieben haben. Ja. Also die Entwickler haben eigentlich schon angefangen mit einem Landstalker 2, aber das ist dann nie rausgekommen, ja, weil das hat man dann irgendwann gestoppt oder so. Also
Sega Dreamcast, Dreamcast war zum Beispiel die erste Konsole, die mit dem Internet verbunden war.
Richtig, ja.
Die aber Dreamcast trotzdem konnte sie sich nicht durchsetzen.
Yakuza ist von Sega und wird
heute gespielt. Ja, richtig, ja, Yakuza. Ja. Der Football Manager wird ja jedes Jahr noch rausgebracht von Sega als Publisher, ja. Oder das gibt viele Titel, die was sie Sega halten hat können, aber im Endeffekt haben sie damals zu vieles ausprobiert, glaube ich. Also wenn man das Scheitern von Sega irgendwie zusammenfassen will, ist einfach, dass sie inflationär mit Videospielen und also mit Marken waren, ja, und auch mit Konsolen, ja.
Zu innovativ.
Na, die Dreamcast war, wenn du das im Nachhinein siehst, ja, also das hat einmal Online-Multiplayer-Spiele auf Konsole überhaupt einmal fähig gemacht, ja, mit den, ich glaube, die, ich bringe mir jetzt nicht um, aber ich glaube, in Japan war es 28K, in Europa war es schon 56K Modem, ja. Also, und da war das Fantasy Star Online, das wurde ja lange Zeit danach noch gespielt und heute gibt es noch Entwickler, die spaßhalber Spiele für die Dreamcast rausbringen. Also die Dreamcast ist eigentlich die am längsten lebende Konsole der Welt. Nicht zu Unrecht, ja. Das Problem auch bei der Dreamcast, die war halt relativ schnell offen. Also sie haben es innerhalb von ein paar Monaten haben sie die aufgemacht, also gehackt oder was. Eben weil Windows quasi als zweites Betriebssystem gelandet ist auf der Dreamcast, das war, ja, für die Software-Piraten ein gefundenes Fressen. Ja, das war auch so ein Thema, warum sich die Dreamcast nicht halten hat können, weil die Entwickler waren ja Mörder angefressen, jetzt hat man ja ein neues Spiel raus. dass das haben, also 10 Leute gekauft und 100 Mal haben sie es kopiert, ja. Das ist kein gutes Geschäftsmodell.
Jetzt hast du in der letzten Folge hast du erwähnt, dass du zu Sega sogar Referat einmal gehalten hast. Zu was genau?
Zu Dreamcast. Dreamcast war für mich damals das, ich weiß einfach warum, ich war jetzt kein PlayStation-Hasse, ich war nie einer dieser Fanboys, war, ich spiele nur auf Nintendo oder nur auf Sega oder dann später nur auf PlayStation. Das hat es bei mir nie gegeben. Ich habe jede Konsole seit Mega Drive-Zeiten daheim, ja. Also auch Nintendo, ich habe alle Nintendo-Konsolen und ich liebe jede Konsole mit geilen Spielen, ja. Mir kommt es immer nur auf die Spiele an. Aber es war halt schon so, ja, dass die PlayStation 2 mit dem DVD-Laufwerk das ganze Geschichtel hingemacht hat mit der Dreamcast. Das war eigentlich das Conclusio.
Ja.
Alle waren voll geil auf diese PlayStation 2, obwohl die Dreamcast eigentlich die besseren Spiele meiner Meinung nach zum Launch gehabt hat oder auch danach, ja. Aber die Entwickler haben dann auch auf die Dreamcast, die haben es beiseite geschoben, weil sie gesehen haben, okay, die PlayStation 2 verkauft sich millionenfach besser und ist einmal so. Und dann hat Sega irgendwann einmal leider die Reißleine gezogen. Und hat sich aus dem Hardware-Geschäft von heute auf morgen zurückgezogen, ja.
Ja, das war, also meiner Meinung nach trotzdem, es waren am Ende des Tages dann schon auch die Spieletitel, die PlayStation einfach dann, ich meine, sie hatten dann Final Fantasy, Tomb Raider war schon draußen.
Aber Tomb Raider ist als erstes auf der Saturn rausgekommen, nicht auf der PlayStation.
Ja, das stimmt auch, ja.
Aber das war halt einfach... Nein, die Leute haben das gar nicht so realisiert, was Sega alles macht, ja, weil es vom Marketing her
es
auch...
Vor allem... Es war ja dann noch lange Zeit still um Sega, als sie sich rausgezogen haben aus dem. Und dann kam, kann ich mich erinnern, plötzlich dieses Mario und Sonic Olympics oder irgendwie so, wie das geheißen hatte. Das war irgendwie so der erste Auftritt wieder von Sonic, glaube ich.
Mhm.
Diese Olympischen Spiele.
Ja, und gut. Sonic hat ja immer wieder Remakes erlebt. Und
genau,
Sonic.
Genau. Es gab immer wieder Remakes, genau, da auf der PS3. Also, kann ich mich noch erinnern, auf der PS3 damals war es sogar als eines der Launch-Titel war ein Sonic-Spiel. Das sage ich sogar noch, ich kann mich so nicht mehr erinnern, wie es geheißen hat, aber ja, das war eines der Launch-Spiele von der PS3 damals sogar. Sonic hat sich dann irgendwie noch übers Wasser gehalten. Ja. House of the Dead war halt wirklich so eine Marke, das war eigentlich schade, dass es die nicht mehr gegeben hat, weil das war wirklich ein cooler Shooter. Ich glaube, auf der Wii gab es noch einen Ableger.
Nein, das war von Ubisoft. Das war, wenn du das andere meinst. Ja, den Launch-Titel. Das war so ähnlich wie House of the Dead.
Ah,
ja.
Okay, okay.
Aber diese ganzen Lightgun-Shooter am Fernseher, ja. die gibt es ja alle eh nicht mehr. Das ist ja. Das ist so wie der Fishing-Simulator damals auf der Twitter. Ja. Da war halt auch ein Highlight damals. War schön, war nett, aber. Heutzutage, ich weiß nicht, ich glaube, ich ziehe das einfach nicht mehr her. Das vieles damals von früher, wenn du dir überlegst, was damals cool war,
Duck Hunt. Modern war.
Ja, aber das hat sich halt alles ein bisschen verändert. Ja. Ja.
Obwohl Sinan vor kurzem sogar nach Moorhuhnjagd getestet hat.
Oh Gott. Erinnert mich nicht daran. Das möchte ich am liebsten vergessen. Mein PlayStation möchte auch vergessen, dass das Spiel je installiert war. Aber ja. jetzt mal vor, ich selber habe einen Dreamcast gehabt, ich habe ihn geliebt. Der Adnan hat einen Dreamcast gehabt, hat ihn geliebt. Du hast den Dreamcast gehabt, hat ihn geliebt. Aber jetzt mal aus, gehen wir mal auf das verrückteste, meiner Meinung nach, Feature vom Dreamcast, der Controller. Wird sich der Controller heute nur durchsetzen?
Nein. Niemals. Das Thema ist aber schon, dass dieser Dreamcast-Controller ein bisschen auch der Vorreiter für die Xbox-Controller war und auch für die PlayStation. Der war innovativ, der war neu. Heutzutage speicherst du Gigabyte-mäßig auf deine Konsole. Ja, damals war das nur mit dieser Memory, also die PlayStation 2 hatte auch diese Memory-Slots gehabt, wo es dann abgespeichert hast,
genau,
auf
genau.
Speicherpunkt. Und damals war es halt im Controller einbaut von der Dreamcast, wo es dann auch eben bei Sonic Adventure dann weiterspielen hast können, ja. Sega hat halt immer so geile Nebenfeatures auch irgendwie einbaut, so richtige Nerd-Gimmicks, würde ich jetzt sagen. Das Thema ist halt einfach, dass das viele Entwickler auch nicht verstanden haben oder es sich gar nicht so viel großartig interessiert haben. Die haben ihr Spiel auf die Konsole von Sega portiert und fertig und aus. Und die ganzen Sega First-Party-Spiele haben halt das unterstützt, ja. Weil bei Sonic Adventure hast du dann, sag ich mal, dein virtuelles, wie hat das geheißen? Ich sage jetzt einmal Tamagotchi, hast dann weiterspielen können auf der Speicherkarte.
VMU.
VMU, genau, ja.
Das, genau, das, VMU.
Die Virtual Memory Unit.
Behaupten wir jetzt einfach mal.
Nein, das ist ja also noch für mein Referat.
Dann möchte der Referat korrigieren, es war die Visual Memory Unit.
Ah, Entschuldigung. Dazwischen so viel passiert.
Wieso was passiert?
Ja, nein, es ist schon lange her. Sega ist jetzt seit 20 Jahren fast draußen aus dem Hardware-Geschäft. Und das erinnert sich die Leute noch immer dran, ja.
Ja, wobei, sie sind ja jetzt mit dem Mega Drive Mini da wieder eingestiegen, theoretisch.
Habt ihr euch einen geholt?
Ich hab sogar drei.
Ja. Also die erste ist ja schon eine Weile her, aber sie haben ja jetzt im November, Dezember die zweite rausgebracht.
Ich habe von der zweiten. Zwei. Ja, wenn man drei geholt, ja. Nicht, weil ich jetzt ein Skateboarder oder Wiederverkäufer bin, sondern eine für mich, ja, und zwei für meine Kinder, die kriegen sie, wenn sie 18 sind. Ja.
Weißt du, da nur daran erinnerst, dass du die Dinger hast.
Ja, sicher.
Gut. Jetzt, das Sega Dreamcast war ja wirklich auch für mich absolutes Highlight. Allein die Spiele, die da drauf waren. Also ich habe House of the Dead gesuchtet, Crazy Taxi 2 gesuchtet, Jet Set Radio, dieses Skater-Spiel, wo du so Graffitis schmieren musst. Das habe ich gefeiert auf und ab. Aber was ich jetzt mal kurz loben will, und das ist wirklich etwas, wo ich mich verliebt habe damals in meinen Sega, war in meinem Mega Drive, als ich das erste Mal damals Mortal Kombat gespielt habe, oder auch so Sachen wie Bruce Lee, Dragon the Bruce Lee Story am Mega Drive. Ich finde, der Sega hat die brutaleren Spiele gehabt.
Ja, absolut, würde ich auch unterschreiben. Ja. Ich meine, Mortal Kombat und Dragon, also gerade die zwei Spiele, sind zwar auch erschienen für Nintendo, auf dem Super Nintendo, aber das stimmt wirklich, es war schon ein bisschen so, der SNES hat ein bisschen so diesen Kinderkonsolencharakter, während Mega Drive wirkt ein bisschen die ältere oder die ja abgehärtetere Konsole mit den härteren Spielen.
Ich weiß nicht, wir sind damals durchdraht, meine Cousins, mein Bruder und ich, als wir am SNES entdeckt haben, wird es heißen, Killer Instinct Gold. Also ja. Ein Fighting-Spiel mit Werwölfen und Skeletten, aber nur, auf Super Nintendo gibt's sowas Brutales, weil das sind wir nur vom Sega gewohnt gewesen.
Das stimmt, das war das Erste, ja.
Also das Sega hat meiner Meinung nach auch vielleicht damals die falsche Zielgruppe adressiert mit diese Erwachsenen-Games.
Nein. Sega hat das Ziel gehabt. Also Nintendo war eher für die kleinen Kinder und Sega war für die großen Kinder, also für die Teenager
heute. Für die 10 plus, ja.
Ja, für die Jugendlichen. Das darf man nicht unterschätzen. Sega hat das schon ganz gut gemacht. Ich habe jetzt nur kurz nachgeschaut, weil ich vorher gesagt habe, Sega hat ein bisschen inflationär mit diesen Konsolen rausgehauen, weil sie haben ja auch ihre ganzen Projekte immer als Planet bezeichnet. Das Einzige, was dann wirklich so rauskommen ist, war ja der Sega Saturn, was im Projektnamen Saturn gehabt hat. Der Game Gear war zum Beispiel der Merkur. Aber das, wenn du das anschaust auf der Liste, wann sind Sega-Konsolen rauskommen, ja, ab 88 mit Mega Drive, dann hast du 91 in Game Gear, 91 in Mega CD, 93 in Pico, 94 in Sega Saturn und 94 gleichzeitig in 32X. Ja, also
in Pico kannst du nicht zählen, das ist ein Kinderspielcomputer.
Ist wurscht, aber wurscht, dann sag mal Saturn und 32X, was das für einen Sinn gehabt hat. Im selben Jahr.
Selben Jahr.
Eine Erweiterung für Mega Drive und die Saturn rauszubringen. Ja. Das, ja. Der portable Mega Drive mit Nomad, den habe ich nie gesehen, den wollte ich immer haben. Ja,
genau.
erst Jahre später bei eBay bekommen, ja. Aber den wollte ich damals haben und nie bekommen. Ja, jetzt die Dreamcast 98, ja, das war dann schon wieder okay, aber dazwischen, das hätte man halt machen müssen. Und da ist so viel Geld rausgeholt worden und das hätte man vielleicht für die Dreamcast verwenden können, also fürs Marketing oder bessere Spiele aufziehen, bla bla bla. Also da oder Exklusivdeals abschließen, so wie es heute Xbox und Sony machen und Nintendo, keine Ahnung. Ja. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Geld übrig gehabt für die Dreamcast.
Ja, das stimmt.
Weil es ist das hat dann alles Microsoft aufgenommen, ja, weil Microsoft war ja schon damals involviert bei der Dreamcast und die haben das mehr oder weniger aufgenommen und die eigene Xbox dann rausgebracht, ja.
Jetzt haben wir ja vorher ganz kurz geredet gehabt über die Sega Mega Drive Mini, beziehungsweise jetzt mittlerweile die Sega Mega Drive Mini 2. Es war ja ein riesen Hype auf den Nintendo, also den NES Mini, und hat es in der Super Nintendo Mini auch gegeben?
Ja, sicher. Der war genauso Hype.
Warum glaubt ihr, dass diese Dinger gerade so ein Renner drauf ist, obwohl eigentlich bei Games gerade alles höher, schneller weitergeht?
Ganz einfach, weil es Kindheitserinnerungen von Leuten wie uns sind, die sich damit ein bisschen Kindheit wieder zurück in ihre Wohnung holen und jetzt das Geld haben, um sich das Zeug zu kaufen. Also der NES Mini zum Beispiel, der ist schon jetzt, hat schon einen Sammlerstückwert erhalten. Also der ist jetzt schon teurer, als er zur Einführung war. Also von dem her, es ist jetzt mal meine Vermutung, es liegt hauptsächlich daran, weil es einfach viel mehr Leute gibt.
Aber ihr habt die Dinger daheim. Ich habe keinen erwischt, ich hab das beides verschlafen. Und wie gesagt, alle diese Mini-Konsolen verschlafen. Ihr habt die daheim. Jetzt frage ich euch zwar, ihr seid... Adnan, du spielst aktuell God of War Ragnarok, ja? Mhm. Ist dann überhaupt sowas wie Golden Axe oder wie eben Streets of Rage überhaupt noch spielbar für die? Ich meine, das ist ein so viel langsameres und behäbigeres Spiel.
Ja, das stimmt. Also, es ist halt einfach ein bisschen, sag ich mal, dieser Erinnerungsgehalt. Aber du hast schon recht, der ist dann relativ schnell verflogen, wenn man dann nach 10 Minuten dreimal gestorben ist.
Ja, das ist halt auch ein Punkt. Die Spiele von damals waren ja alle viel härter. Echo the Dolphin habe ich letztens mit meinen Kindern auf der Switch, es gibt ja auch diese Mega Drive Collection.
Mega Drive Action.
Und spiele das mit ihnen, Echo, alles, oh, Luipas, das ist ein kleiner Delfin. Mhm. Spiel das mal. Also das ist wirklich ein Hardcore-Spiel, ja. Wenn es so Alex Kidd, das Miracle World, das gibt es ja für die PS5, habe ich auch damals getestet, wie es rausgekommen ist. Da kommt keiner weiter bis Level 3, ja, weil dann gibt es kein Leben mehr und dann fängst du wieder von vorne an. Ja. Also dieser Härtegrad, ja, damals war einfach und die Erinnerung daran war auch ganz anders. Also wenn ich mir heute Outrun vorstelle, ja, das muss die Urmega-Grafik gewesen sein. Ja. Wenn ich es heute auftritt, denke ich mir, scheiße, das habe ich wirklich gespielt, ja.
Aber, das ist schwieriger, ja, das stimmt.
Aber die Erinnerung an diese alten Spiele ist ja ganz anders. Dieser Pixelhaufen, was da vor dir war, ja, du hast das ja irgendwie mehr gefühlt.
Ja, und vor allem das Argi ist ja eigentlich, gerade weil es eben weder Continues oder Save Points oder ähnliches gegeben hat, Speicherpunkte, es ist trotzdem unglaublich, wie oft ich das gleiche Spiel immer und immer wieder durchgespielt habe. Mhm. Also das ist so irre. Das kann ich mir heute, wenn ich ein Spiel durch habe, das greife ich nicht mehr an. Ja. Aber damals, ich habe fast Sonic, jede Woche habe ich das gespielt, von A bis Z durch und bis ich den Super Sonic hatte. Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Obwohl es immer wieder das gleiche war. Es war nichts anders. Ich habe nicht geschaut, dass ich schneller fertig werde. Gar nichts, ja. Und du konntest ja auch nicht irgendwie mehr in die Welt durchsuchen oder durchforsten. Es gab einfach nur dieses Level. Also einfach das Spielverhalten hat sich extrem verändert von heute auf morgen.
Aber heulst du jetzt wirklich, jetzt haben wir über den Schwierigkeitsgrad geredet, aber heulst das überhaupt nur aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja PlayStation Plus Premium. Und da sind ja auch einige Retro-Games drin. Und ich habe mir gedacht, okay, ich tauche jetzt auch so in der Kindheitserinnerung ein mit Tekken 2. Tekken 2 habe ich die geilsten Erinnerungen, weil immer der Tekken 2 daheim gehabt hat, da haben sich alle getroffen, da sind dann alle am Boden gesessen, haben auf einer Runde gewartet und jeder wollte Tekken spielen. Mhm. Dann habe ich Tekken 2 gestartet und haben wir echt, wirklich, ich habe noch zwei Fights auch dran müssen, weil ich es nicht mehr da bockt habe. Das war so schwerfällig, so langsam. Die Kommandos waren einfach so unnatürlich und überhaupt nicht, das hat sich einfach furchtbar angefühlt zum Spielen. Es war ein Krampf.
Und damals hast du sicher gedacht, wie geil sind die Kombos, oder?
Ja, sowas. Und damals habe ich gedacht, es wird nie wieder einen höheren Standard an Gaming geben. Die haben
auswendig alles. Ja, genau.
Alles geschon.
Ja, die Erinnerung an Retro ist ja ganz andere, was damit du das heute wieder aufdrehst. Das habe ich mir schon öfter. Das ist einfach so, ja, das ist, in deiner Kindheit war das halt perfekt. Das war das perfekte Spiel, ja, das war der perfekte Moment. Und ich glaube, das ist einfach, wenn unsere Kinder das einmal so machen und in 30 Jahren dann irgendein Switch-Spiel aufdrehen oder PS5-Spiel aufdrehen, wenn sie auch denken, Alter, das habe ich gespielt. Ja. Das wird wahrscheinlich so kommen, ja, weil es ganz was anderes geben wird wahrscheinlich.
Ja, bei Mortal Kombat, die Trilogy-Geschichte damals, die will ich auch jetzt noch spielen. Aber weil ich glaube, ich sämtliche Fatalities noch auswendig war.
Nein, ich habe ja damals...
Ja.
Sag mal.
Nein, ich wollte sagen, ich glaube, Mortal Kombat Ultimate, das ist noch auf dem Mega Drive erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war der geilste Teil, weil da hattest du irgendwie über 20 Charaktere oder so, kann ich mich erinnern. Das war das Coolste von damals.
Was mich halt wundert, ist, der Sega Mega Drive, der ist ja damals mit 3 Tasten, A, B, C ist der ausgekommen. Steuerkreuz und 3 Tasten.
Genau.
Der Super Nintendo hat schon die 4 plus Schultertasten gehabt. Der NES, den zählen wir da jetzt nicht dazu, weil das war zu weit hinten.
Das war noch zuvor, ja.
Aber ich frage mich gerade echt, welches Spiel kann man heute, oder gab es überhaupt noch Spiele, die mit 3 Tasten auskommen?
Ja, es gab ja dann für den Mega Drive den 6-Tasten-Controller noch.
Ja, weißt du, was ich für ein Mega Drive? Ich habe so einen Prügel gehabt, so mit so einem Joystick, so mit Joystick, so einem Arcade-Joystick, ja, genau. Mit 6 Tasten zum Prügeln. Genau,
das stimmt, ja. Weil der hatte dann die ABC-Taste, also der 3-Knöpfe-Controller hatte die ABC-Tasten und dann gab es noch den 6-Knöpfe-Controller, der hatte dann noch XYZ drüber. Über die ABC-Tasten.
Ja, aber meistens haben du die A-Tasten dann verdoppelt. Wenn du so ein Shooter-Spiel gespielt hast, dann hast du schneller drücken können.
Ah, schneller, genau.
Ja.
Oder Dauerfeuer oder so. Ja,
ja, das hat halt damals gereicht, ja.
Das Street Fighter war, also die Kampfspiele waren die einzigen, meine Erinnerungsfolge, wo die 6 Knöpfe wirklich unterschiedlich waren. Also wo du dann halt von leichten bis zum schweren Schlag hattest. Das war dann beim Street Fighter auf jeden Fall so. Ich glaube, es war auch bei Mortal Kombat auch so.
Nein, ich meine, du könntest schon heute auch noch Spiele, die relativ einfach sind, so programmieren, ja. Das wäre wahrscheinlich nicht das Problem mit 3 Tasten. Das Thema ist halt einfach, ja, dass du heute viel individueller deine Charaktere ersteuerst, ja. Mit XYZ hat es ja ein bisschen mehr gegeben als wie die 2D-Striche am Achseln.
Das stimmt.
Das ist halt einmal so, ja. Dass damals war halt diese keine 2 analogen braucht, ja, dass du herumläufst. Das ist ja so gegangen. Ja. Von links nach rechts, von oben nach unten, mehr zu geben, ja.
Das Thema. So wie beim Game Boy, da gab es ja noch diesen Secret-Trick, diese Knöpfe-Reihenfolge, mit der du dann nie mehr was freischalten konntest bei den verschiedenen Spielen. Hast du das gekannt? Mit dem links, rechts, rauf, runter, rauf, runter, A, B, A, B.
Ja, das gab es ja, diese Cheat-Codes gab es ja für jedes Spiel.
Cheat-Codes, genau.
Ja, das
gibt es ja halt gar nicht mehr.
Beim
heute heißt es DLC. Ja, heute heißt es DLC. Du kannst ja kaufen. Add-on, ja, das bekommst du.
Add-ons.
Genau. Vorher gab es Cheat-Codes, ja. Das war noch cool, ja. Das war mein erstes Magazin, war Cheat Codes, ja. Nicht Telegame. Es war aus 10 Jahren mit der Schreibmaschine selber geschrieben.
Ja, ich habe das, da gab es dieses Sega-Magazin, ich glaube, es hieß sogar Sega-Magazin. Das hatte am Ende immer so, glaube ich, 2-3 Seiten oder 4 Seiten voll mit so diesen Cheat Codes von den verschiedenen Spielen. Und dann gab es ja auch noch so ein Cheat-Modul. Ich weiß nicht, ob das beim Mega Drive war oder ob das schon später war. Was du dann irgendwie noch rein. Ja, dann konntest du noch reinstecken und hattest dann noch irgendwelche Codes aktiviert bei den Spielen.
Ja, da hast du 1000 Spieler umgehabt mit.
Ja, genau.
God Modes und so.
God Modes, genau.
Unsterblichkeit. Nein, da gab es viele, aber es gab so viele. Ich glaube, das gab es bis zu PlayStation 2, wenn mir das alles erinnert. Ja,
ich glaube auch, bis zu PlayStation 2 gab es sicher noch, ja.
Ja. Heute gibt es nur mehr Aimbots und Wallhacks für die Call of Duty-Spieler.
Ich hätte jetzt noch eine Frage. Könnten, oder vielleicht, was meinst du, Markus, oder du auch, Sinan, könntet ihr euch vorstellen, dass Sega heute noch eine Konsole rausbringen könnte? Würde die überleben? Und wenn ja, welche Spiele, glaubt ihr, wären so die Exklusivtitel für Sega, die eine Konsole zum Überleben bringen könnten? Ich meine, logischerweise Sonic, ja, aber abgesehen von Sonic.
Sonic ist nicht genug für diese Welt, ja. Also,
Sonic ist nicht genug, um eine Konsole zu rechtfertigen.
War heutzutage, wenn du dir überlegst, wie mächtig die drei sind, was überblieben sind, ja, da kommst du nicht rein. Ja. Es hat ja immer wieder ein paar Leute gegeben, die was gemeint haben, boah, wir machen jetzt eine eigene Konsole, ja, und das ist im Endeffekt, was man kannst machen, eine PC-Plattform, die was halt quasi online spielbar ist, aber genau. Dieses Ganze rundherum, dass du Spiele physisch rausbrennst und lizenzierst, ja, das ist es so, steckt so viel dahinter. Nein, das schaffst du heutzutage nicht mehr.
Ich glaube auch, ja. Es ist schwierig zu überlegen, ob Sega eine Konsole rausbringen könnte, die es wahrscheinlich technisch drauf hätte, aber ja, entschuldige
Sie. Ich hätte eine Idee. Ja. Sie müssten die eine Nische bespülen, die sie immer schon gut bespült haben, das ist Arcade. Aus meiner Perspektive haben momentan weder Sony, nur Nintendo, nur Xbox wirklich Arcade im Griff. Alle bringen Blockbuster, bringen Multiplayer, bringen High-End-Erlebnisse. Nintendo bringt halt dann den Kinderkram, die Party-Aspekte. Nichts gegen Nintendo. Nintendo ist selber aber Switch daheim. Aber die Switch 3 auf, wenn ich zum Beispiel Disney Dreamlight Valley spielen will. Die Switch 3 auf, wenn ich Super Mario spielen will oder Mario Kart. Mhm. Aber für so richtiges Arcade-Erlebnis ist keine einzige Konsole da. Das sagst du, hast eben sowas wie House of the Dead oder wie im Crazy Taxi. Sowas gibt es nicht mehr. Gibt jedes Mal, wenn sie es probieren, verkacken sie es.
Ja, aber braucht man dafür die eigene Konsole?
Ja, wie wenn es anscheinend auf die anderen Konsolen nicht funktioniert? Weil ich habe jetzt in den letzten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, füge hier beliebige Zahl ein, Jahren kein wirkliches Arcade-Game gehabt, weil man gedacht hat, boah, das ist jetzt arcadiger Spaß. Mit Ausnahme von Rocket League. Das ist arcadiger Spaß.
Ja, aber ich glaube, dass der Markt an sich ja dafür nicht groß genug ist, ja, dass du das machen kannst.
Vielleicht eine Konsole nicht, das stimmt, aber man merkt schon, Sidon hat da schon recht, dass Sega diese Nische gut bespielen kann, weil man sieht zum Beispiel Streets of Rage 4, was sie ja letztes Jahr rausgebracht haben für alle Konsolen, das war so richtig, weil du das zu Beginn erwähnt hattest, da ist der vierte Teil letztes Jahr rausgekommen, auf allen Konsolen, und das ist Hammer, also das ist genau das, was der Welt gefehlt hat, meiner Meinung nach, also oder was mir gefehlt hat aus meinen Mega Drive-Zeiten, jetzt das wieder mit Streets of Rage 4 wieder zu beleben.
Und wenn du schaust, wie schnell ein Spiel explodieren kann, wenn der Arcade-Faktor, der Spaß-Arcade-Faktor stark ist. Siehe Rocket League, wie das explodiert ist. Das spielen sie heute noch, obwohl das damals auf der PlayStation 3, glaube ich, rausgekommen ist. Dann, was EA vor kurzem fabriziert hat mit Knockout City, dieses Völkerballspiel. Simpler Arcade-Spaß, fertig, zusammengerannt. Das hätten sie auch probiert mit dem Roller-Skate-Basketball-Ding. Nur da war der falsche Entwickler dahinter. Der Spaßfaktor war nicht hoch genug, weil es einfach da zu botschert war. Aber solche Arcade-Games sind Instant-Erfolge und meistens 2 Monate nach Release schon irgendwo competitive gelistet, in irgendwelche Tournaments. Arcade ist ein Markt, nur wird er aktuell schlecht bespielt von den Entwicklern. Und Sega ist ein Entwickler, der mit Arcade gigantisch worden ist. Drum glaube ich, wenn sie retour kommen konnten, mit einer eigenen, sie müssten keine eigene Konsole bringen, müssten sie nicht. Aber stell dir vor, sie hätten eine perfekt auf solche Arcade-Games optimierte Konsole und dann bringen sie das Material dazu an.
Ja, ist eigentlich eine gute, interessante Überlegung, ja.
Stimmt, was perfekt optimierte Spiele machen, siehe Last of Us, siehe God of War, siehe, wie die ganzen Nintendo-Spiele halt auf der Switch performen. Wenn ein Spiel perfekt oder Konsole perfekt aufs Spiel optimiert ist und quasi, wenn das ineinander greift, dann hast du echt ein geiles System insgesamt.
Also ich glaube schon, dass irgendwelche Leute bei Sega sicher gibt, die was dieser Zeit ein bisschen nachtrauern und schon öfters überlegt haben, Alter, das jetzt packen wir es an, ja, jetzt machen wir was Neues. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, dass dieser Markt schon ziemlich gut abgedeckt ist und neue Videospielhersteller, Spielkonsolenhersteller jetzt nicht unbedingt, dass das Master-Dinger sind. Ja. Es wird irgendwann diese Dreamcast-Mini rauskommen, auf die freue ich mich total, ja.
Auf die, also wenn die Dreamcast-Mini auch nicht erwischt, kauft bei mir eine mit, weil ich will Crazy Taxi wieder spielen.
Super, dann brauche ich schon 4. Na, Crazy Taxi muss auf jeden Fall dabei sein bei der Dreamcast Mini, genauso wie Sonic Adventure, von mir aus also auch House of the Dead.
Bei der Mini 2 waren ja jetzt auch Sega CD-Spiele dabei.
Ja, Sega CD, das passt
also
ja.
Also gehe ich davon, ja eben, deswegen gehe ich auch davon aus, die nächste wird wahrscheinlich so Sega Saturn und Dreamcast
Mini. Na, Saturn ist, das habe ich mal gelesen, also der was diese Mini-Konsolen leitet, der was ja auch früher dabei war, der sagt halt, dass der Architekt, das ist halt von dieser Struktur, wie der Saturn aufgebaut war, ja gar nicht so einfach und möglich ist, ja. Diese Geschichte, diese Spiele. Was ja viele nicht wissen, dass Sega Saturn war eigentlich die erste 64-Bit- Konsole, hat er zwei Prozessoren gehabt.
Richtig.
Ob es jetzt richtig die erste 64-Bit-Konsole, kannst du jetzt da hinstellen, das ist also ein bisschen eine allgemeine Aussage, aber er hat ja zwei Prozessoren eingebaut gehabt, der Sega Saturn, nur die Sega-Entwickler selber haben den ja benutzen können. Ja, da kann er kein Manual an die anderen geschickt, hey, schaut mal her, das hätten wir auch noch im Betto, das könntet ihr verwenden, das haben sie sich ein bisschen für sich ein bisschen behalten und das war ein bisschen ein Problem, aber ja. Meine Sega Saturn habe ich geliebt. Ich habe echt geile Spiele drauf gespielt. So wie Panzer Dragon, das ist ja eher bekannt von Sega.
Panzer Dragon, genau. Shinobi,
das waren halt.
Das war der geilste. Das war, glaube ich, der letzte Shinobi, der war vom Saturn, oder?
Ich kann mich jetzt ja gar nicht mehr erinnern, wie das eine Fußballspiel geheißen hat, aber das war schon damals besser als wie FIFA und alles andere, was gegeben hat. Ja.
Ich bin immer noch enttäuscht, dass du überhaupt Fußballspiele spielst.
Warum nicht? Okay.
Fußballspiele, also Fußball-Videospiele oder generell Sportspiele sind für mich die iPhones der Videospielindustrie. So, hey,
das ist ein guter
wir werden jedes Jahr Geld von dir verlangen für das, dass wir das Spiel gar nicht verändert haben. Es schaut nur jetzt anders aus.
Ja. Das ist ja nicht wahr, dass nichts verändert wird. Es ist ja nur ein gutes Update, ein gutes verkauftes Update. Ja. Das
zum
ist
schon Vollpreis.
Und? Lass mich mein Geld ausgeben.
Lass mich mehr.
Ich fick dich mit deiner Logik.
Ja.
Genau.
Piep, piep, piep. Nein, was ich jetzt sagen möchte, kann ich leider nicht. Aber ich kann es ja gar nicht so sagen, was ich jetzt sagen möchte, weil weil ich es gerne spiele. Ja, lass mich mit meiner kleinen Illusion mit Fußball spielen auch dazwischen. Das ist für zwischendurch, das ist okay. Ja.
Und hast das du hat nicht gesagt, du gibst die Fußballspieltests an wen anderen, weißt du, dass du selber nicht willst?
Ja, das war vor 3 Jahren. Mittlerweile spiele ich mit meinem Sohn gemeinsam, das geht.
Ach Gott, das arme Kind.
Nein, das spielt selber Fußball. Ich spiele Fußball, warum nicht?
Ach, in welcher Welt spielst du Fußball?
Im echten Leben.
Da brechen da ja die Knöchel.
Real Life Simulation.
Nö. Bin ziemlich belastbar. Aber das sind die Sega-Fans, die guten alten Sega-Fans, die kannst du nicht umbringen. Ja.
Für unsere Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht wissen, ich mache mir nicht lustig über den Markus sein Gewicht. Im Gegenteil, Markus hat ein ganz normales Gewicht. Ich mache mir lustig über den Fakt, dass er alt ist.
Ja, aber man darf Leute nicht wegen dem Alter diskriminieren. Als ihnen.
Ich diskriminiere ja keine Leute, nur die.
Nein, hey, Entschuldigung, ich spiele mit Menschen, die noch älter sind wie ich. Vielleicht schaut es deswegen gut aus.
Ist nicht Adnan öder, weißt du?
Nein, Adnan spielt mit mir kein Fußball.
Ich spiele kein Fußball.
Ach so.
Ja, aber wäre mal lustig, kommst du mal raus zu mir aufs Land, auf die grüne Wiese.
Nur wenn du dann Cricket spielst mit mir.
Oh, das sicher.
Ist hier kein Doppelkrankenstand gekommen.
Na, so, solange man sagt, die Hände brechen, ist für Telegame alles in Ordnung.
Ist alles in Ordnung.
Genau, weil du ja bei Cricket nicht die Hände brechen kannst.
Keine Ahnung. Was kann man sich bei Cricket alles brechen? Ich habe noch nie einen Cricket-Simulator gespielt auf einer Sega-Konsole, um beim Thema zu bleiben.
Sega Mega Drive war tatsächlich die eine Konsole, die ein Cricket-Spiel hatte, nämlich Brian Lara Cricket 96. Das ist echt wahr.
Aber Sportspiele waren ja von Mega Drive eine wichtige Strategie. Das erste
Madden. Das erste FIFA, Madden. Ja,
Madden, richtig. Fußball, die am Mega Drive funktioniert. Ja,
und da gab es noch so ein Monster Football. Ich weiß nicht, wie das geheißen hat, aber da hast du Monster gehabt, die gegeneinander Football gespielt haben. Das habe ich auch gehabt.
keine Ahnung.
Hast du so Mörder-Moves gehabt, wo du die anderen Monster zerfetzen konntest von der gegnerischen Mannschaft?
Das klingt nach einem Spiel für mich. Das hätte ich gerne als
Remake. Ja, das war auf dem Mega Drive, ja. Aber das stimmt, Sportspiele gab es wirklich viele auf dem Mega Drive.
Na, weil Sport war ein Strategiefaktor, ja. Vielleicht bin ich deswegen heute. Vielleicht, Sinan, vielleicht erklärt sich deine Logik, also die Frage dann logisch, ja, als Sega-Fan wurde ich damals getrimmt auf Sportspiele und spiele heute noch FIFA. Vielleicht ist das der Grund.
FIFA? Ich weiß gar nicht, ob das auf Nintendo entschieden ist.
Also ich habe damals ja auch Sportspiele gespielt auf dem Mega Drive, weil es halt verfügbar waren. Und ich als Kind habe halt einfach alles gespielt, was ich in die Finger gekriegt habe. Ja. Aber wenn du dann einfach beim 7., 8. Sportspiel erkennst, so, es ist schon wieder dasselbe Scheiß in einem neuen Kostüm, dann hörst du halt einfach aus meiner Perspektive, hörst du halt irgendwann mal auf.
Ja, es kommen halt immer wieder neue Sachen dazu, oder du bist damit bemüht im Karrieremodus mit einer 0815 Mannschaft die Champions League irgendwann zum Gewinnen. Ja, es gibt ja auch persönliche Ziele, die man sich in solchen Sportspielen steckt. Ja, oder wir haben damals irgendein Nintendo-Spiel, keine Ahnung, das geheißen hat, auf der 64, International Superstar Soccer.
ISS, genau, International Superstar
Soccer. Ja, die ISS im Weltraum ist erst später gekommen. ISS hat es schon früher auf der 64er gegeben. Und das genau. Thema war, damals hat es ja keine echten Namen gegeben. Du hast aber alle Spieler umschreiben können auf den Namen.
So wie der echten Spieler, genau.
Der echten Spieler und deine Vereine ein bisschen anpassen können. Und wir haben das im Turniermodus im Sommer, glaube ich, durchgespielt. Ja. Wir haben da zu 10. oder was ein Turnier gespielt. Ja. Die ersten LAN-Partys waren ja. Auf so Fußball, ja.
Ja, das waren so die ersten wirklichen Multiplayer-Spiele, also für mehr Leute. 2 Koop-Spiele gab es schon damals viele. Ja, aber also, du sagst so, Fußball, FIFA war wirklich so, du kannst das wirklich mit mehr Leuten gespielt.
Also wenn wir aus diesem Podcast jetzt ein Conclusio machen können, Sega und Sportspiele haben Multiplayer forciert.
Auf jeden Fall, weil ich hatte Pete Sampras Tennis, ich war ein totaler Tennis-Fan in meiner Jugend, und Pete Sampras Tennis 2 oder 96, glaube ich, hat es geheißen, war das erste Spiel, was auf der Cartridge noch 2 Controller-Ports hatte. Und dann konntest du zu 4 spielen. Und das war ziemlich cool. Und dann später hat Codemasters das auch gemacht bei Micro Machines. Da hattest du dann noch Ports auf der Cartridge und konntest dann zu 4 quasi Tennis oder Micro Machines spielen. Also es war ziemlich, ziemlich cool damals. Das waren beide Spiele auch von EA. Das stimmt, ja.
EA to the game.
It's in the game.
EA Sports. It's in the game.
Ja, genau. Aber die Titelmelodie von FIFA 97 war ja von Song 2.
Robbie Williams.
Oder?
Nein, das von Blur, stimmt.
Ja, genau. Song 2 oder was, ja. Das,
ja.
Es gibt.
Es gab dann eins, vielleicht war das 98, das war von Robbie Williams, kann ich mich erinnern. Das FIFA. Aber stimmt, Song 2, ja, genau.
Wer war Robbie Williams?
Na gut, wir nehmen jetzt wirklich die Konklusion mit aus dieser Podcast-Folge für alle unsere Zuhörer. Die Sega Dreamcast war tatsächlich eine revolutionäre Konsole, hat Internetspielen möglich gemacht, quasi miteinander durch dieses Modem-Modul, was man anhängen hat können. Es hat eine unglaublich geile Grafik gehabt für seine Zeit und eigentlich auch ein sehr geiles Repertoire an Spiele, nur leider nicht die richtigen Exklusivtitel.
Und kein DVD-Laufwerk.
Und kein DVD-Laufwerk, ja.
Das hat die PlayStation 2 gehabt und noch immer meine Meinung, deswegen ist die PlayStation 2, hat sie so durchgesetzt und auch so oft verkauft, wegen der DVD-Laufwerk.
Ich glaubte das, obwohl ich damals, weiß ich noch genau, DVDs waren zum Beispiel bei uns, da haben überhaupt kein Thema, da war alles VHS zu der Zeit.
Das stimmt. Das hatte, aber
DVD
es hat sicherlich,
war ein Rich Kid Problem.
Also ich glaube trotzdem, die PS2 hat die DVD vorangetrieben. Das sicherlich, den Umschwung von VHS auf DVD hat sicherlich die PS2 noch stark.
Gibt sicher starke Korrelation zwischen den zwei Themen, ja. Mhm.
Jo.
Und falls unsere Zuhörer den Sega Dreamcast nicht kennen, noch nie gespielt haben, aber ihr habt so mal Gelegenheit, probiert's ihn aus. Er ist einfach legendär. Gut, absolut. Und damit schließen wir die heutige Folge Thema Sega ab und es verabschieden sich der Markus.
Servus.
Der Adnan.
Ciao.
Und ich bin der Sinan und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Viert euch.